Letzte Woche hatten wir ja Besuch aus Santo Domingo. Und die Pastorin gab uns als Grußwort mit, dass wir eine Erneuerung des Geistes gebrauchen sollten, müssten, haben müssten. Und sie hat recht. Sie hat recht. Weil mich bewegt es, wie kann ich mich wirklich verändern? Der Apostel Paulus sagt ja, ich habe euch immer mal wieder Milch geben müssen, weil feste Speise habt ihr nicht vertragen. Milch kann man so, dann ist die Milch weg. Bei fester Speise musst du kauen. Und ich habe mir gedacht, wie sind wir unterwegs? Sind wir Milchbubis? Weg? Oder kauen wir noch was, auch wenn wir nach Hause gehen? Bewegt uns noch was innerlich? Und ich denke, manchmal bin ich so eine bequeme Socke. Ich denke, lieber ein bisschen Milch, das geht schnell. Dann kann ich wieder mein eigenes Ding machen. Kauen ist mühselig. Und das Gute ist ja, heute gibt es ja so Smoothie-Apparate, nicht? Dann legt man alles rein, dann braucht man nicht mehr kauen. Noch besser ist intravenös, nicht? Da so rin, zack, und dann hängst du am Tropf und dann ist die Sache auch gegessen. Aber die Bibel meint, geistliche Dinge, die müssen gekaut werden. Feste Speise. Und eine dieser festen Speise, ich hatte das letzte Mal ja schon angedeutet, die ist mir gekommen, während ich auf unserem Fitnessfahrrad zu Hause meinte, meine Kondition mal wieder aufbauen zu müssen. Ich radel so vor mich hin und schaue mir eine Zusammenfassung über das Leben von Bonhoeffer an. Und am Ende dieser Bonhoeffer-Geschichte, die im ZDF vor langer Zeit gelaufen ist, wurde dann der Satz in etwa so formuliert: Der Mensch wird aufgerufen, das Leiden Gottes an der gottlosen Welt mitzuleiden. Kauen. Das war eben nicht so einfach. Gott hat dich lieb. Runter. Gott ist gut. Runter. Sondern hier, das bewegt mich, was das wirklich bedeutet, am Leiden Gottes an dieser Welt teilzuhaben. Diese Tage gingen ja ganz viele Veranstaltungen durch diese Stadt. Reformationsfeste sind schon angedeutet worden. Aber dann gab es die eben EZ-Konferenz. Da hörte man so ein klein wenig, wenn man hören konnte, heraus dieses Leiden Gottes an dieser Welt, dass das Volk wieder zurückgeführt werden sollte. Dann durfte ich mit meiner Frau zusammen bei einem Empfang sein von der christlichen Botschaft Jerusalem, wo, ich glaube, es waren 12 Holocaust-Überlebende mit in diesem Empfang zusammen waren. Und dann sitzt du da und dieses Leiden Gottes an dieser Welt, was es bedeutet im Einzelnen. Und man geht wieder nach Hause, man ist noch betroffen über die Geschichte von dem einen Mann, der nur überlebt hat, weil bei der Erschießung seine Mutter auf ihn draufgefallen ist und er im Massengrab deswegen überlebt hat. Und er ist dann da und versprüht Freundlichkeit und Güte und du bist am Ringen und sagst, wo ist das alles drin verborgen? Und ich habe gedacht, ich muss mich auf den Weg machen und über diese Leidenschaft von Jesus nochmal nachdenken. Und ich dachte, es ist ein Stück weit Herzensangelegenheit. Ja, ich drücke wieder in die falsche Richtung, so ist das. Und so will ich diese Predigt überschreiben und nochmal mit uns auf den Weg machen, den ich das letzte Mal nur ganz kurz umrissen habe. Die Vorbetrachtung zu der Geschichte, die ich weiter auslegen möchte, beginnt damit, dass Jesus seine Jünger losschickt. Das ist unmittelbar vor der Speisung der 5000 und er schickt sie los. Jetzt müsste ich eigentlich meine Maus angemacht haben, dann würde die mich auch verstehen. Ah, sie sucht noch Empfang, das ist so, wenn ich ins Gebet komme. Ich suche Empfang. Ja, dann tippe ich einfach nochmal hier weiter. Das können wir in Markus 6 lesen. Da kommen die Jünger langsam an. Jetzt müsste sie da sein. Ja, jetzt kommen wir hin. So, und Jesus schickt sie ja los und sagt, ich gebe euch Vollmacht. Jetzt sind wir noch bei der Milchspeise, nicht? Die 12 machten sich auf den Weg. Sie predigten, dass die Leute ihre Einstellung ändern sollten. Sie trieben viele Dämonen aus. Sie rieben viele Kranke mit Öl ein, wie es in einer Übersetzung steht. Und heilten sie auch noch. Und dann kommen sie irgendwann zurück. Und dann steht es dann wie folgt. Die Apostel versammelten sich dann wieder bei Jesus und berichteten ihm alles, was sie in seinem Auftrag gelehrt und getan hatten. Da sagte er zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Platz, wo wir alleine sind und ruht ein wenig aus. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Sie fuhren also mit dem Boot an eine einsame Stelle, um dort allein zu sein. Das muss ich nämlich vorausschicken, sonst werden wir an den Kausachen ersticken, weil Jesus ist es erstmal ganz wichtig, dass er dir begegnet. Und wenn du geistliche Dienste tust, geht Kraft von dir aus. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass Jesus seine Jünger rausnimmt und sagt, ihr müsst jetzt nochmal zur Ruhe kommen. Ich möchte ganz intime Zeit mit euch haben. Und jeder, der mal geistlich dient, das möchte ich dir sagen, wenn du in der Ausbildung weitergehst, es ist oft so, wenn du gepredigt hast, dass danach wirklich Kraft ausgegangen ist, wenn du nicht nur einfach gelehrt hast, also ein paar tolle Tipps weitergeben, das macht ja noch Spaß. Aber manchmal, wenn man wirklich geistlich gedient hat, dann merkt man, dass selbst der Körper geschwächt ist. Und wenn man das nicht beachtet, dann wird es ganz gefährlich, weil dann steht der Teufel vor der Tür und holt dich ein, da in dem Moment, wo du am schwächsten bist. Jesus war das ganz wichtig, seine Leute mitzunehmen, weil geistliche Dienste kosten Kraft. Jesus bei der blutflüssigen Frau, lesen wir, er merkte, wie Kraft von ihm ausgegangen ist. Und Menschen, die ständig kommen und saugen und wollen was von dir, die nehmen Kraft weg, vor allem auch wenn es geistlich ist. Danach stiegen sie ins Boot und ganz viele Menschen kamen, und das ist jetzt der Punkt, wo ich mit uns nochmal hin möchte, ganz viele kamen an und umringten ihn. Mehr als 5000 Männer und Frauen kommen zusammen. Die Männer wurden gezählt, die Frauen waren so mit ihren Kindern dabei. Und jetzt steht geschrieben, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl. Es jammerte ihn, es zerriss ihn innerlich. Dieses Wort, es jammerte ihn, kommt nur im Neuen Testament vor, bei Jesus, wenn er mit den Leuten unterwegs war. Es gibt es sonst nirgendwo im Neuen Testament, nur an diesen Punkten. Und das ist das, wo ich meine, wo wir lernen müssen, die feste Speise zu nehmen. Jesus sah die Leute an und es jammerte ihn. Er hatte tiefes Mitgefühl. Es gibt die anderen Bibelstellen, auf die ich nicht so eingehe, bei dem Jüngling zu nahen. Er sieht diese Not, dieses Leiden, und da steht wieder dieses Wort, und es jammerte ihn, es ging ihm durch Mark und Bein. Ich habe noch eine Stelle. Bei den Heilungen eines Aussätzigen in Markus 1, Vers 41, wieder das gleiche Wort, es jammerte ihn, es ging ihm durch und durch. Bei den Blinden von Jericho lesen wir dieses Wort wieder, es jammerte ihn, als er die Blinden vor Jericho sah. Bei der Speisung der 4000 das gleiche nochmal. Ich denke, Paulus hat es in einem Wort im Korintherbrief zusammengefasst: und hätte der Liebe nicht. Dieses innerliche Zerreißen. Ich denke, die Jünger mussten nicht nur lernen, hey, gib mal Acht, ihr seid die großen Wundertäter. Das ist eigentlich noch Milchspeise. Geht hin, verkündigt das Evangelium, salbt die Kranken mit Öl, treibt die Dämonen aus. Das ist eigentlich alles nur ganz normale Milchspeise. Aber dieses Wegsehen auf die Not der Menschen, so wie Gott sie sieht, das kostet was. Und so mussten die Jünger lernen, durch Hinschauen. Deswegen nimmt sie Jesus bei der Speisung der 5000 und sie durften sehen. Vorher hatten sie die ganzen Wunder erlebt und jetzt mussten sie sehen, wie ihr Herr und Meister leidet an der Situation, dass die Menschen nicht mehr wussten, was rechts und links ist. Sie waren wie Schafe ohne einen Hirten. Und ihr Lieben, das ist für mich so ein ganz großes Problem. Ich schaue eigentlich immer nur auf meine eigene Leidensgeschichte, was mir nicht passt, wo ich mit meiner Zeit nicht zurechtkomme, wo ich denke, man müsste noch tun. Und wenn mich manchmal Leute fragen, Paul, wie geht's dir? Da denke ich ja, viel Zeit zum Austauschen haben wir eigentlich nicht. Willst du wirklich wissen, wie es ist, oder war es nur eine rhetorische Frage? Und wenn ich dann ganz ehrlich wäre, dann würde ich sagen, also oh, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das passt nicht, da komme ich nicht hin. Und meine Zeit, ich fühle mich immer gestresst. Dabei schaue ich immer von meiner Person. Und wenn mir jemand nach dem Gottesdienst noch krumm kommt von euch, dann habe ich noch was mehr zu klagen. Ich schaue immer nur, was in meinem Gefühlsleben ist. Und die Jünger mussten lernen, gebt Acht, schaut mal von euch weg. Schaut mal, wie es mir geht, wenn ich in die Welt sehe, wenn ich Berlin ansehe. Dann geht es mir durch und durch und das gibt mir eigentlich erst ein Mandat zu dienen. Ich habe mich heute gefragt, wer von euch seine Nachbarn, ich meine jetzt nicht die Eheleute, mal richtig registriert hat. Vielleicht auch der, der vor dir sitzt und hinter dir sitzt. Sind wir mehr mit unserer eigenen Bedürftigkeit hier oder haben wir noch einen Blick für denjenigen, der mit hier sitzt, um wirklich zu wissen, wie es ihm geht? Oder vielleicht noch eine höhere Dimension anzufragen, Gott, wie siehst du ihn? Gestern durfte ich bei der äthiopischen Gemeinde hier predigen. Es waren etwa genauso viele Leute, wie jetzt hier sitzen im Gottesdienst. Etwa genauso viele Kinder. Man vergisst es ganz schnell, was hier läuft. Aber was mich tief bewegt hat, sie sagten, Paul, du brauchst erst um 3:30 zu kommen. Na, denke ich, also ein bisschen pünktlicher will ich schon sein. Ich will ja einen Trend setzen, dass man auch ein bisschen pünktlich sein kann. Also war ich 3:10 da. Dann steht da vorne noch jemand von den Ältesten und motiviert die ganze Gemeinde, die da ist. Ich habe es nicht verstanden, weil es in Amharisch alles ausgesprochen worden ist. In der äthiopischen Sprache motiviert sie, aber auf einmal stehen die alle auf und knien sich alle hin und beten 20 Minuten. Und ich sitze da und ordne meine PowerPoint. Da dachte ich, oh, jetzt weiß ich, warum diese Gemeinde wächst. Am Ende, ich hatte gepredigt, hatte mein Herz so richtig rausgehauen, das machte Spaß mit ihnen unterwegs zu sein, dann kommen die Jugendlichen, die wollten ja extra, dass ich predige, weil das die Jugend, die gesamte Gottesdienstleitung hatte. Und dann stehen die Jugendlichen vorne und zwei kommen nacheinander und sagen, ja, wir laden ein, Freitagnacht haben wir hier in der Kirche unsere Gebetsnacht. Und der erste Jugendliche, der kommt, sagt, das ist so genial, ihr jungen Leute, die ihr da seid, ihr müsst unbedingt zur Gebetsnacht kommen. Und dann kommt die Zweite und sagt, der Zweite sagt, wow, das ist genial, ihr müsst unbedingt kommen. Jedes Mal, wenn ich da war, war es anders, aber es war immer spannend. Ich habe gedacht, okay, sie fangen an zu üben, über ihre eigene Bedürftigkeit hinauszuschauen. Nicht zu sagen, ach Herr Jesus, das passt nicht, das geht nicht, hier funktioniert nicht, das ist schlecht, das ist, ach Herr Jesus. Sondern sie kommen zusammen und sie üben ein, den Blick zu verändern, an Gottes Leiden über diese Gesellschaft teilzunehmen. Ich bin nach Hause gefahren und habe gedacht, ja, Programme sind schön und gut, aber solange wir nicht lernen, am Leiden Gottes für diese Gesellschaft, in der wir leben, teilzuhaben, werden wir immer egoistisch beten. Wir werden immer in Klagelieder an den Ufern von Babylon saßen wir und weinten. Jesus lehrt seine Jünger mittendrin, nachdem sie so wunderbar gedient hatten, eine andere Blickrichtung zu bekommen. Er lässt sie teilhaben, Learning by, durch Zuschauen. Aber er geht noch ein Stückchen weiter. Er fängt an, sie zu lehren. Sie mussten hinhören und er lehrt sie beispielsweise die Geschichte vom barmherzigen Samaritaner. Auch da, bei dem Samaritaner, ging es ihnen durch und durch, da hat man dieses Jammern wieder. Er geht weiter und lehrt sie die Geschichte vom verlorenen Sohn, wie der Vater da ist, ihn jammerte. Er geht ein Stückchen weiter beim Gleichnis vom Schalksknecht. Da ist der eine, der ganz viele Schulden hat, der kommt zu seinem Geldgeber hin und sagt, ich kann es nicht zurückgeben, es tut mir fürchterlich leid, bitte hab Erbarmen mit mir. Und da steht geschrieben, dieser Geldgeber, ihn jammerte, es ging ihm durch Mark und Bein, weil jemand vor ihm war, der die Schulden nicht zurückgleichen zahlen konnte. Und da macht Jesus wieder klar, so ist der himmlische Vater, wenn du kommst und sagst, ich bin dir alles schuldig geblieben. Und wir wissen, der steht dann auf und geht zu seinem Schuldner und ist dann nicht bereit, ihm zu vergeben, weil es ihm nicht durch und durch ging. Der hat nur vom Kopf abgearbeitet. Ich bin überzeugt, wir können nicht wirklich vergeben, wenn wir nicht dieses Leiden Gottes über unserem Leben erfahren haben. Was es ihn gekostet hat, dass meine Schuld getilgt wurde. Könnt ihr verstehen, wenn wir beten, vergib uns unsere Schuld, dass es Gott durch und durch geht, wenn er uns sieht? Sagt, ja, Paul, ich habe dich gesehen. Du Versager, aber ich vergebe dir gern. Aber bitte lass das dir auch durch und durch gehen, wenn dein Nächster zu dir kommt und sagt, Paul, gib mal Acht, ich habe Mist gebaut. Ich habe dich beleidigt, ich habe komisch über dich geredet, ich habe sogar über dich gelogen und ich habe dich sogar verflucht. Ich wollte nichts mehr mit dir zu tun haben, könntest du mir vergeben? Und ich stehe da und sage, naja, also das Vergeben ist ja leicht, aber heilen und so weiter. Geht es uns noch durch Mark und Bein, dass wir wirklich loslassen können dann? Wir müssen wieder lernen, hinzuhören, was er uns sagt. Jesus sagt über seine Jünger später, denn sie waren durch die Brote nicht verständiger geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Sie haben nicht verstanden, dass es Jesus jammerte. Und ich habe gedacht, da will ich noch mal ein bisschen reingucken. Gestern habe ich bei den Äthiopiern über Kaleb gepredigt. Lernen von Gutherz, das heißt nämlich Kaleb. Kaleb war ein Mensch, der hat eine Herzensveränderung erfahren. Man überliest es so schnell, wenn man vierte Buch Mose liest oder Buch Josua. Das war ein Mann, der in der x-ten Generation, ich glaube so nach etwa 400 Jahren Leben in Ägypten und in der Sklaverei, ganz bestimmte Lebensformen angenommen hatte. Sein Großvater war Sklave gewesen, sein Vater war Sklave gewesen, er war Sklave gewesen. Er hätte denken müssen wie ein Sklave, er hätte handeln müssen wie ein Sklave, er war Sklave. Und dann kommt und führt Gott die Leute raus. 2 Jahre sind sie in der Wüste unterwegs, haben Manna bekommen, Wasser aus dem Felsen. Ein Bild für Jesus, der uns begleitet, wie es in 1. Korinther 10 geschrieben ist. Die Schuhe waren nicht abgelaufen. Wolkensäule und Feuersäule, die wachteln. Und dann schließlich, nach der 13. Ruhephase, schickt Mose im Auftrag Gottes 12 handverlesene Leute los. Die Besten aus jedem Stamm. Vielleicht hätte er Sigi genommen, er hätte Wolfgang genommen, er hätte dich genommen oder dich vielleicht auch, zu sagen, hey, du solltest hingehen, er hätte dich genommen. Und sie gehen wirklich los. Sie erkunden das gelobte Land. Sie erkunden genau, wie es sich verhält. Sie haben eine beste Analyse gemacht und sie kommen zurück. Und hier setzt was Besonderes an. Als das Volk dann entsprechend reagierte und 10 von den 12 nur Chaos verbreitet hatten, die hatten nur auf sich geguckt, ich schaue da gleich mit euch noch genauer hin, da geht es dem Josua, dem Kaleb und dem Josua so, dass sie wirklich verzweifelt waren und ein Bild für die Verzweiflung war, die zerrissen ihre Kleider, die zerrissen ihr Herz innerlich über der Situation, die jetzt da war. Und ich dachte, ich muss gucken, warum hat sich dieses Herz von Josua so anders verhalten und von diesem Kaleb so anders verhalten wie von den 10 anderen. Und vielleicht ist das ein Hinweis, wie ich wieder ein anderes Herz bekommen kann. Weil Gott spricht über Kaleb, aber meinem Knecht Kaleb, weil er ein anderer Geist in ihm war und er mir völlig nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land bringen, in das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Also dieser Sklave hat eine Herzensveränderung mitgemacht, sodass er wirklich sein Herz zerreißen konnte. Und das ist feste Speise. Und ich gehe mit euch nochmal hin. Ich gehe ein Stückchen weiter. Wie sich Gutherz verändert. 10 von den 12 kamen zurück und waren widerspenstig geworden. Sollte Gott gesagt haben, das ist das richtige Land. In Sprüchen steht, dass Widerspenstigkeit ist wie Götzendienst, wie Zauberei. Wenn wir die Frage stellen, sollte Gott gesagt haben, dass die Ehe für alle richtig ist, ja oder nein? Kaleb stand auf und sagte, Gott kann. Was er verheißen hat, wird er auch umsetzen können. Damit fängt es an, dass wir in allen Situationen wirklich wissen, Gott kann. Es gibt bei Gott keine unmöglichen Fälle. Gott kann. Gott kann. Gott kann. Wenn das nicht da ist, wird es uns nie, nie durch Mark und Bein gehen. Das Zweite. Die 10, die verbreiteten Lügen und sagen, ach, da sind ganz, ganz schlimme Leute drin, da müsst ihr Acht geben, wir werden das nie schaffen, wir kommen nicht hin. Und das ist der Punkt gewesen, wo diese Gerüchte ausgebreitet worden sind über diesem Volk. Ihr kennt diese Geschichte ja ganz gut. Das ist das, wo Kaleb das durch und durch geht und sagt, Herr, sie vergessen, wie groß unser Gott ist. Er kann Erweckung in diese Stadt hineinbringen. Aber wer soll denn gehen? Dieser scheiß Aberglaube. Die Muslime werden uns überrennen. Wenn Gott sie sieht, zerreißt es ihm das Herz. Sie sind wie eine Herde ohne Hirten. Sie laufen anderen Dingen nach. Kaleb war und sagte, nein, nein, bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich will diesen Unglauben nicht zulassen. Ich zerreiß meine Kleider darüber. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Schaut hin, Gott kann. Dieser Sklave veränderte sein Herz, weil die Leute waren nur besorgt um sich selbst. Wenn wir dorthin gehen, uns werden sie zur Schnecke machen. Wir werden es nicht schaffen. Sie waren nur egozentrisch unterwegs. Sie hatten den Blick fürs Ganze verloren. 10 von den 12 sehen mit den Augen des Feindes. Sie sagen, ja, da sind die ganz großen Riesen. Sie werden, die haben gesagt, wir werden sie fressen wie Heuschrecken. Und wir sind mitten in dieser Zeit, ich komme noch mal auf die muslimische Situation, die ganze Diskussion mit den Flüchtlingen, sie werden Deutschland zu einem muslimischen Staat machen. Vergiss es, wenn Gott seine Hand ausstreckt, dann nehmen wir sie zur Beute. Wer von uns glaubt denn, dass im Iran momentan seit 20 Jahren Erweckung läuft? Wer glaubt denn, dass in Saudi-Arabien sich regelmäßig Leute bekehren, und zwar mit Zeichen und Wunder? Wer glaubt denn daran, dass in Nordkorea Menschen regelmäßig zum Glauben kommen, weil Gott ein Wunder tut? Wir schauen in die politische Szene und sagen, das kann nie was werden. Warum sind wir dann hier in Berlin so kleingläubig? Kann Gott oder kann Gott nicht? Hat Gott die Muslime lieb, ja oder nein? Und hätte der Liebe nicht, geht es Gott durch Mark und Bein, wenn er sie sieht? Oder bin ich sofort in der Abgrenzung drin, ohne den anderen erstmal lieb zu haben? Versteht ihr? Wir müssen wieder lernen, den Blick Gottes zu haben. Haben wir nicht den Blick Gottes, verlieren wir den Blick für die Realitäten der geistlichen Welt. Wir sind dann nur beim Milchtrinken. Hauptsache mir geht's gut. Kaleb machte sich nichts aus der Meinung der Feinde. Er sagte, mein Gott ist größer. In dem Volk machte sich dann, weil die 10 berichteten, Furcht und Angst breit. Aber ich lese, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Nicht die Umstände, sondern Gottes Wort verändert Situationen und verändert unser Herz. Und wenn wir nicht lernen, ihr Lieben, bei der festen Speise zu lernen, dass das Wort Gottes nicht nur für die eigene Seligkeit gegeben ist, das ist Milchspeise, mal runter, sondern dass es gegeben ist für eine verlorene Welt, die es gilt, wieder für Jesus zu gewinnen. Bleiben wir sitzen und wir bleiben die typischen egoistischen Christen, die wollen, dass wir größte Wohlfühlgesellschaft sind. Kaleb sagte nein und bekam ein anderes Herz. Ganz besonders stark kam bei dem Volk dann raus die Sehnsucht nach der Vergangenheit. Ach, lieber wieder Sklave. War gestern interessant bei den Äthiopiern. Ich hatte einen bewussten Versprecher gemacht. Ich habe gesagt, ach, in Äthiopien war alles besser. Da ging Raunen durch den Saal. Versteht ihr? Wer seine Hand an den Flug legt und schaut zurück, der ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Ich möchte mich von der Vergangenheit ermutigen lassen, da hat Gott schon mal Erweckung gegeben in unserem Volk, in unserer Stadt. Mehrfache Wellen sind in dieser Stadt gewesen. Warum sollte er das nicht nochmal wiederholen? Und warum will ich nicht dabei sein? Aber es fängt damit an, dass ich von meiner Bedürftigkeit wegschaue und lerne wieder zu schauen, wie Gott sieht. Sonst bin ich bei denen von den 10, die sagen, ach, in der Vergangenheit, früher war alles, ja klar war früher alles besser, aber jetzt soll es noch viel besser werden. Ich glaube, wir brauchen wieder den Blick nach vorne, was Gott tun will. Wenn ich darüber nicht kaue, ihr Lieben, ich bleibe bei meiner eigenen Bedürftigkeit stecken. Und da bin ich einer, der wirklich doof ist. Ich denke immer nur meiner, mir, mich. Ich denke, Hauptsache mir geht's gut. Und ich denke nicht mehr drüber nach, wie es draußen aussieht. Und deswegen merke ich jede Macke, die ich habe. Das Ende vom Lied war, dass das Volk rebellierte. Nein, das haben wir jetzt hier bei uns in der Gemeinde nicht, ne? Aber je mehr ich in die Pfingstgemeinden hineingucke, ich bleibe mal bei den eigenen, umso mehr stelle ich fest, bei den vielen Mails, die ich bekomme, sind 90% der Mails, ja, vielleicht 85 oder 95% der Mails, ich will mich da nicht so festlegen, die behandeln irgendwelche Krisensituationen in Pfingstgemeinden. Das läuft nicht so, das läuft nicht so. Ah, ich gebe euch so ein klassisches Beispiel aus meiner Sicht raus, dann gucke ich woanders hin. Wir sitzen im Ältestenkreis zusammen und denken, wir müssten einen Bewegungsraum schaffen, damit Leute tanzen können. Nicht hier vorne, sondern im Hintergrund. Vorne kann das ja komisch werden. Oder manche möchten die Hände hochlegen. Und dann wurde gesagt, wir stellen hinten mal ein paar Stühle beiseite, damit das möglich ist. Ich denke, ey, das ist das Letzte. Ich denke, das Letzte. Okay, dann habe ich gedacht, okay, machen wir so, es soll so sein, wie es ist, ist egal, davon hängt die Seligkeit nicht ab. Aber als ich heute Morgen hier reinkam und sah, die Stühle waren alle weg da hinten, dachte ich, ach Mann, muss das denn jetzt sein? Versteht ihr? Absolut blöd, das hat mit Seligkeit gar nichts zu tun. Das war wieder meine eigene Bedürftigkeit, meine eigene Tradition, meine eigene Sache, wie ich meine, wie Gottesdienst zu sein hätte. Aber vielleicht ist Gottesdienst ja ganz anders. Bin ich das Maß der Dinge oder ist es der Herr Jesus durch seinen Heiligen Geist? Das kann natürlich sein, dass mein Wille sich durchsetzt und nachher stehen die Stühle wieder da. Ja? Versteht ihr? Nee, ich meine, wenn wir dann feststellen, dass das hat nichts gebracht, dann bauen wir wieder um. Aber wenn wir nicht irgendwie mutige Schritte gehen, was denn sonst? Was wäre, wenn wir wirklich sagen würden, wir fangen demnächst um 11 Uhr mit Gottesdienst an, ich bleibe nochmal bei dieser Sache, und um 10:30 können alle, die pünktlich sein wollen, schon eine halbe Stunde auf den Knien liegen. Wir würden Kissen ausgeben zum Knien, damit sie für die Verlorenheit der Welt beten. Wer würde dann noch kommen? Oder würdest du sagen, oh gut, ich kann auch 10:50 kommen? Versteht ihr? Wir sind so gefangen, wir haben noch unsere Sklavenmentalität. Es muss alles nach unserem Muster gehen, nach unserer Theologie, nach unseren Vorgaben. Und wenn es dann nicht so ist, dann ist der Schritt zur Rebellion ganz schnell da. Kaleb hatte den anderen Geist, er konnte nach vorne gucken. Er konnte nach vorne gucken und sagen, hier muss sich was verändern. Und das hängt damit zusammen, dass ich wieder das andere Herz bekommen muss. 10 von den 12 sterben in der Wüste. Ich habe mich gefragt, was das mit Kaleb gemacht hat. Er beerdigt seine Familie. Er beerdigt seine Freunde, er beerdigt seine Bekannten, er beerdigt die gesamte Gemeinde, die Gott befreit hat. Ich wurde heute Morgen wach, aus dem Traum hochgeschreckt, dass die Gemeinde nicht mehr da war. Und dann mein nächster Gedanke war wieder ganz egoistisch, ach, dann habe ich Zeit für was anderes. Da wurde mal, versteht ihr, da wird mir schlagartig klar, selbst im Traum stelle ich noch fest, ich bin kein Gutherz, ich brauche Veränderung. Ich brauche Veränderung, weil ich bin in ganz bestimmte Richtungen geprägt. Ich bin Egoist, ein christlicher Egoist. Das ist noch viel schlimmer, als wenn du ein ungläubiger Egoist wärst. Weil du bist wie ein Schalksknecht, dem alles vergeben ist und der trotzdem mit seinem Egoismus weitermacht. einen Schluck Milch. Wäre jetzt vielleicht für den einen oder anderen gut. Aber ich glaube, Gott will uns feste Speise geben, dass wir wieder den Blick für draußen bekommen. Bekommen wir diesen Blick nicht, ich sage euch ehrlich, wir werden in der Wüste der abnehmenden Gemeindenstrukturen sterben. Wir werden einen nach dem anderen beerdigen. Einen nach dem anderen beerdigen. Und wir haben es nicht gesehen, wie Gott wirklich seine Hand in Berlin ausstreckt. Wenn ich das jetzt so sage, erschrecke ich fast bei meinen Worten, weil ich glaube, das ist ein Stück prophetisch auch. Und eigentlich möchte ich niemand sein, der nach und nach die Menschen beerdigt, die alle in der Wüste bleiben, nur weil ich nicht bereit war, meine Kleider zu zerreißen vor Gott. Kaleb aber nahm das Land ein. Und es ist dann stark, wie er dann vor Josua steht und sagt, ich will nicht irgendwie so einen flachen Landstrich haben, sondern ich möchte die Berge haben. Gib mir die Riesen, die will ich haben. Das habe ich vor 40 Jahren von Mose als Versprechen gekriegt, dass ich diese Höhen kriege. Er hat 40 Jahre für die Vision gelebt. Ich will die Starken zum Raub haben. Wo haben wir diesen Geist noch unter uns? Ich will die Starken zum Raub haben. Wollen wir das noch, dass sich Leute aus der islamischen Welt in dieser Stadt bekehren? Ich will die Salafisten zum Raub haben. Wer betet so noch unter uns? Oder beten wir, Herr, bewahre uns vor der Übernahme durch den Islam? Das war ja das typische, ein Schluck Milch. Herr Jesus, mach mich nur nicht nass. Nur dein Heiliger Geist komme auf mich, dass ich fröhlich im Geiste ruhen kann. Wir brauchen das wieder, dass wir an den Leiden Gottes teilhaftig werden können, sonst werden wir es nicht sehen, wie er seine Hand ausstreckt. Und ich glaube, dann werden wir die Höhen zum Besitz bekommen. Und wir werden auch die Generation in die Zukunft noch hineinnehmen, weil Kaleb sagt, wer die Höhen einnimmt, dem gebe ich die Hand meiner Tochter. Könnt ihr in Josua nachlesen. Der denkt an die nächste Generation, dass sie das Land besitzen. Wie komme ich hin? Da mache ich jetzt kurz und komme auf die Zielgerade. Ist ja auch schon spät. Einmal, wo ein Mensch ausdrückt, dieses Jammern, dieses Erbarmen, ist bei dem jungen Mann, der immer wieder ins Feuer geworfen wurde, ins Wasser geworfen wurde, den dämonisch belasteten Menschen, besetzten Menschen. Und da kommt der Vater und sagt zu Jesus, hab Erbarmen, jammert dich das, lass es dich jammern mit meinem Sohn. Die Jünger konnten nicht, aber Jesus ging es durch und durch. Das heißt, wir sollten wieder ganz neu beten, Herr Jesus, hab dieses Jammern über uns. David betet das wie folgt, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Psalm 51, 12 bis 14. Ich denke, wir brauchen wieder dieses Gebet für eine Herzensveränderung, dass unser Blick sich verändert, dass wir wieder sehen, wie er ist. Die Frage, will ich das? Von meinem Menschlichen her will ich es nicht. Muss ich ehrlich sagen. Ich bin auf Wohlfühlatmosphäre gebürstet. Aber will ich das wirklich noch, dass Menschen gerettet werden? Kann ich noch darunter leiden, dass sich hier nicht jeden Sonntag jemand bekehrt und von seiner Sünde entlastet wird. Lieben, ich möchte nicht damit hinkommen, dass wir sagen, wir machen einmal im Jahr 14 Tage Evangelisationsgottesdienste. Das sind alles Feigenblätter, die sind nicht verkehrt, aber besser ein Feigenblatt wie ja nichts. Aber bewegt es uns noch, dass Menschen draußen verloren gehen? Ich muss gestehen, mich nicht so sehr. Mich treiben mehr meine Sorgen um, dass es mir gut geht, aber ich möchte diese Position verlassen. Ich möchte kein Sklave mehr sein, sondern einer, der feste Speise kaut. Lass uns beten. Herr Jesus, ich gebe zu, dass ich gefangen bin in meiner eigenen Bedürftigkeit. Dass ich Manna und Wachteln gerne nehme, dass ich gerne Milch trinke und nur ungern feste Speise kaue. Ich bete, dass du uns das hier schenkst, dass wir wieder sehen können, wie du handelst. Dass wir wieder sehen können, wie es dich bewegt, wenn du in die Berliner Straßen hineinschaust. Herr Jesus, ich bete für unsere Gemeinde und für die Gemeinden in dieser Stadt, dass du uns diesen anderen Geist gibst, der den Nächsten sieht und dem Nächsten dient. Herr Jesus, lass uns zu einer Gemeinde werden, die deinen Herzschlag versteht. Und hier muss ich neu hören, deine Sendung, dein Zuspruch. Ich muss ganz neu lernen, auf dich zu schauen. Ich bete, dass das geschieht bei uns, dass du einen Umbruch gibst, der dich ehrt. Danke, dass ich diesen Segen erbitten darf für uns, dass ich das auf die Gemeinde legen darf. Danke, dass du uns hörst, weil du weißt ja, aus welchem Stoff wir gemacht sind. Und nochmal bete ich um diesen Segen. Ich bete, dass du uns dieses andere Herz gibst, dass wir wirklich die Bedürftigkeit entdecken, dass wir beten dürfen, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Amen.